Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. So, die Osterferien sind vorbei und jetzt machen oft diejenigen Urlaub, die keine Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Und sie dürfen sich freuen, zwar nicht über die Flugpreise, die bleiben hoch, aber darüber, dass die Streiks an Flughäfen jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal vorbei sind. Wir hören, warum eine gute Bahn- oder auch Fahrradinfrastruktur nicht nur kostet, sondern auch wirtschaftlich viel einbringt. Außerdem, warum Aktien, Gold und auch Bitcoin Rekordstände erreichen. Und TUI kommt nach Hause. Der Reisekonzern kommt zurück an die Frankfurter Börse. Sie kontrollieren die Passagiere, das Personal, das Gepäck im Sicherheitsbereich. Ohne das Sicherheitspersonal an Flughäfen geht gar nichts. Und das haben viele zuletzt gemerkt, als dieses Sicherheitspersonal öfter gestreikt hat. Jetzt aber haben sich die Tarifparteien geeinigt. Gregor Lischka berichtet.
Der Sommerurlaub kann kommen. Zumindest die, die geplant hatten, mit dem Flugzeug im Sommer in den Urlaub zu fliegen, können nun ein Stück weit erleichtert sein. Denn seit heute liegt im Tarifstreit beim Flughafen Sicherheitspersonal eine Schlichtungsempfehlung vor und die wird von Arbeitgebern und den Gewerkschaften mitgetragen. Damit dürften weitere Streiks vorerst vom Tisch sein.
Und das stimmt uns insofern zufrieden, weil wir zumindest aus dem Tarifbereich der Luft- und Flughafensicherheit garantieren können, dass die Passagiere insbesondere jetzt mit Blick auf den Sommerreiseverkehr nicht fürchten müssen, dass sie erneut von nervigen Streiks getroffen werden. Und das ist für uns alle ein hohes Gut.
So Frank Heindl, Verhandlungsführer für die Arbeitgeberseite, den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Und auch die Gewerkschaft Verdi zeigt sich mit dem Erreichten erstmal zufrieden. Sie konnte Gehaltssteigerungen in 3 Stufen für die Beschäftigten erreichen. Ein insgesamtes Lohnplus von 13 bis rund 15% stehen für sie zu Buche. Ab dem neuen Jahr erhalten die Beschäftigten an den Passagier- und Zugangskontrollen dann einen Stundengrundlohn von 22,40 Euro.
Wir konnten nachhaltig die Kaufkraft der Kolleginnen und Kollegen sichern und den Beruf der Luftsicherheitsfachkraft weiter attraktiv halten.
So Wolfgang Pieper, Verhandlungsführer für die Gewerkschaft Verdi. Die Gremien der Tarifparteien müssen dem Schlichtungsvorschlag nun zwar noch offiziell zustimmen, eine Annahme gilt aber als ausgemacht. Dass es überhaupt zu einem Schlichtungserfolg gekommen ist, liegt aber an einem ungewöhnlichen Schritt. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen wird bis auf Weiteres nämlich ausgeklammert. Die Gewerkschaft und die Arbeitgeberseite hatten sich schon zuvor immer wieder in der Frage verhakt, ab wann die Beschäftigten Zuschläge auf Mehrarbeit und Überstunden bezahlt bekommen.
Für die Beschäftigten ist die Bezahlung von Mehrarbeit von wichtiger Bedeutung, weil wir in diesem Beruf sehr viele Teilzeitbeschäftigte haben, die häufig mehr arbeiten müssen, als in ihrem Arbeitsvertrag steht. Und aus unserer Sicht sollten sie dafür auch zusätzlich entlohnt werden, wenn sie über ihre arbeitsvertragliche Zeit hinaus Leistung für den Arbeitgeber erbringen.
Wolfgang Pieper von der Gewerkschaft Verdi. Aktuell profitieren Teilzeitbeschäftigte erst verhältnismäßig spät von Zuschlägen auf geleistete Überstunden. Der Vorwurf der Gewerkschaft lautet, die Arbeitgeber würden die Teilzeitbeschäftigten daher als kostengünstigen Puffer verwenden, um teure Überstunden bei den Vollzeitbeschäftigten zu vermeiden. Die Arbeitgeberseite argumentiert, dass diese Flexibilität nötig sei, um die saisonalen Schwankungen im Flugbetrieb abzufedern und auch den Teilzeitkräften ein konstantes Monatsentgelt Geld zu zahlen. In der Schlichtung einigte man sich darauf, die Fragen der Mehrarbeitszuschläge von denen der Lohnerhöhungen vorerst zu trennen.
Und durch die Trennung dieser beiden Themen ist der Knoten durchschlagen worden.
So Frank Heindl vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Zum Jahresende soll dann wieder neu verhandelt werden. Streiks drohen daher, wenn überhaupt, erst im nächsten Jahr. Es ist eine Atempause für die Flugreisenden.
Soweit Gregor Lischka. Radfahren, Bus oder Bahn, all das ist erwünscht, nicht nur aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen, sondern auch, sagt die Bahn- und Radfahrerlobby immer, weil es der deutschen Wirtschaft hilft. Was bringen Radwege, Busstrecken und Bahntrassen, also eine gute Infrastruktur, tatsächlich der Volkswirtschaft? Es gibt eine neue Studie dazu und angeschaut hat sie Anja Nehls.
Die nachhaltige Mobilitätswirtschaft ist nicht nur gut für das Klima, sondern habe auch eine große volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung, sagt Alexander Möller vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Das zeige eine aktuelle Studie im Auftrag seines Verbandes gemeinsam mit Allianz pro Schiene, Zukunft Fahrrad und dem Bundesverband Carsharing.
Wenn Sie in weiten Teilen unseres Landes immer noch das Auto brauchen, um mobil zu sein und damit ja auch hohe monatliche Ausgaben haben als Privatperson, dann ist das nicht sozial gerecht. Und deshalb sagen wir, wir wollen mit dieser Studie zeigen, dass wir auch eine Wertschöpfung haben, dass wir nicht nur Geldkosten, Fahrgeldeinnahmen, Steuerzahlergeld, sondern dass wir auch einen wirtschaftlichen Beitrag leisten zur Gesamtentwicklung des Landes.
120 Milliarden Euro erwirtschafte die nachhaltige Mobilität pro Jahr. 500.000 Menschen sind direkt und über 1 Million indirekt bei Unternehmen beschäftigt, die sich mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Carsharing beschäftigen. Jeder Euro, der für die öffentliche Mobilität ausgegeben werde, zum Beispiel in Investitionen in Infrastruktur, neue Busse oder Fahrradwege, gebe der Wirtschaft 2,40 Euro zurück.
Wir sagen als Bündnis für nachhaltige Mobilität nicht, dass wir das Auto im ländlichen Raum abschaffen wollen. Das wäre verrückt. Aber wir sagen, vielleicht gelingt es durch eine kluge Verkehrspolitik, eine unideologische Verkehrspolitik, dass Familien das Zweitauto abschaffen können im ländlichen Raum.
Zum Beispiel durch Carsharing-Angebote. Diese seien allerdings vor allem in den Städten wirtschaftlich. Auf dem Land müssten sie deshalb als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs definiert und subventioniert werden.
Also wenn wir On-Demand, wenn wir Carsharing machen wollen, um Linienverkehre zu ersetzen oder ergänzen, dann müssen die beteiligt werden an dem Topf der Finanzierung, Steuerzahlergeld, weil der heutige Topf ist für die, die da sind, schon zu klein.
Darüber hinaus könnten 80% aller Alltagswege mit dem E-Bike erledigt werden, meint Vasilis von Rauch von Zukunft Fahrrad. Bereits jetzt nutzen 30 Millionen Menschen regelmäßig ein Fahrrad und wünschen sich gleiche Chancen und fairere Bedingungen auf der Straße. Bei Förderprogrammen des Wirtschaftsministeriums müsste die Fahrradbranche und gerade das E-Bike stärker berücksichtigt werden.
Das eine ist natürlich, die Nutzung zu fördern oder Kaufprämien, ähnliches, solche Anreize. Das ist ja ein bisschen so am Ende der Kette. Das finde ich natürlich auch dann sehr, sehr unglücklich, wenn da dann irgendwelche Flottenauswechselprogramme die PKWs mitdenken, aber man nicht als Gewerbe zum Beispiel ein E-Bike sich auch fördern lassen kann. Aber es geht ja auch um sowas wie Clusterförderung, zu gucken, dass man eine strategische Förderung von der Branche macht. Und wir hier in Deutschland sind führend in der Fahrradwirtschaft. Wir haben mit Bosch die E-Bike-Antriebe, wir haben ganz viele innovative Hersteller. Und es würde sich sehr lohnen, da ein bisschen mehr von der Politik aus strategisch draufzuschauen und es zu fördern.
Hierbei sei auch eine Vernetzung mit dem Bahnverkehr wichtig. Wirtschaftlich gesehen sei der Eisenbahnmarkt ohnehin ein Job- und Wachstumsmotor. Jedes Jahr gäbe es 1000 Lokführer mehr.
Und die Arbeitsbedingungen für die Lokführer sind sicherlich durch die Tarifergebnisse jetzt attraktiver geworden. Wenn man bei der Schichtarbeit, die ja nun nicht Homeoffice geeignet ist, wenn man da jetzt mehr Flexibilität bekommt, ist das eigentlich ein großer Pluspunkt für die Bahnen, wenn sie neue Beschäftigte suchen.
Wichtig sei es auch, nun mit Hochdruck alte Schienenstrecken zu reaktivieren, um attraktiver für die Fahrgäste zu werden. Die Verkehrswende dürfe nicht als Bedrohung gesehen werden, sondern sie biete vor allem Chancen auf neue Arbeitsplätze, eine nachhaltigere wirtschaftliche Entwicklung und mehr Klimaschutz.
Das war Anja Nehls. So oft wie in diesem Jahr haben sich die Deutschen noch nie beschwert bei der Finanzaufsicht BaFin in Bonn. Worüber? Darüber, dass Banken, Versicherer und Wertpapierdienstleister Fehler gemacht oder Dinge versäumt haben. Über wen sich die Kundinnen und Kunden 2023 besonders häufig geärgert haben, das wird vielen schon jetzt klar sein. Über die Postbank. Jörg Sauerwein berichtet.
Vor allem viele Bankkunden hatten im vergangenen Jahr einen oder gleich mehrere Gründe zur Klage. Sie haben sich bei der Finanzaufsicht BaFin zum Beispiel beschwert, weil es beim Kundenservice ihrer Bank oder Sparkasse gehakt hat oder es Probleme bei Kontokündigungen gab. Auch wegen verspätet ausgestellter Jahressteuerbescheinigungen oder unzulässiger Gebühren bei Bausparverträgen haben sich Verbraucher bei der Bonner Behörde gemeldet. Verantwortlich für den deutlichen Anstieg der Beschwerden dürfte vor allem die Postbank sein. Dort hatte es im vergangenen Jahr eine IT-Umstellung gegeben. Millionen Postbankkunden waren mit denen der Deutschen Bank auf eine Plattform zusammengeführt worden. Dabei hatte es viele Probleme gegeben. Außerdem werde die BaFin als Anlaufstelle für Verbraucherbeschwerden aber auch immer bekannter, heißt es von der Behörde. Auch über Versicherungen haben dort im vergangenen Jahr mehr Menschen ihrem Ärger Luft gemacht, unter anderem wegen zu langsamer Bearbeitung von Schäden und schleppender Auszahlungen stieg die Zahl der Beschwerden um 20%. Konkret entscheiden kann die BaFin BaFin in den Streitfällen allerdings nicht. Dafür müssen sich die Verbraucher immer noch an Gerichte, Ombudsleute oder Schlichtungsstellen wenden.
Soweit Jörg Sauerwein. Die US-Finanzministerin Janet Yellen kehrt nach 4 Tagen in China in die USA zurück. Der Besuch, der hat es in sich, denn China und die USA sind jetzt relativ unverhohlen wirtschaftliche Konkurrenten. Die USA erheben hohe Zölle auf chinesische Autos und versuchen, wichtige Technologie von China fernzuhalten. Jetzt sagte Yellen in China, dass die US-Regierung nicht hinnehmen wolle, dass China die USA mit billigen Industriegütern flutet. Wie die USA sich aber ohne Handelskrieg dafür schützen wollen, das bleibt noch etwas im Ungefähren. Katrin Brandt berichtet.
Tief im Süden der USA, in Norcross, Georgia, hat die Regierung von Joe Biden einen beinharten Fan, Matt Card, den Präsidenten der Solarfirma Suniva. Die USA waren einst weltweit führend in der Solarindustrie. Und wir sind dieser Regierung und diesem Kongress zutiefst dankbar dafür, dass sie Steueranreize geschaffen haben, die die USA wieder zum Marktführer in diesem Bereich machen werden. As a leader in the field, sagte Card vorige Woche, als Finanzministerin Janet Yellen die Firma besuchte. Suniva, ein Hersteller von Solarzellen, hatte vor 7 Jahren Konkurs angemeldet, unter anderem, weil die Firma mit den günstigeren Angeboten aus China nicht mithalten konnte. Nun, im Frühling, will sie wieder anfangen zu produzieren, dank der Unterstützung aus Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz. Joe Bidens Regierung nimmt viel Geld in die Hand, um die USA unabhängig vom Import wichtiger Zukunftstechnologien zu machen, vor allem aus China. Chinesische Überkapazitäten verzerren globale Preise und Produktionsmuster und schaden Unternehmen und Arbeitern in den USA und überall auf der Welt, sagte Finanzministerin Janet Yellen beim Besuch der Firma Suniva. In der Vergangenheit sei das bei Stahl und Aluminium der Fall gewesen. Die chinesische Regierung habe durch ihre Subventionen Überkapazitäten geschaffen, die dann ins Ausland exportiert worden seien. Nun sei der Aufbau dieser Überkapazitäten in neuen Industrien wie Solarenergie, Elektroautos und Lithium-Ionen-Batterien zu beobachten. Now we see excess capacity building in new industries like solar, EVs and lithium-ion batteries. Die, Zitat, unfairen Praktiken müssten ein Ende haben. Das ist die Botschaft, die Yellen mit auf ihre China-Reise genommen hat. Sorgen macht in den USA gerade der Absatz von Elektroautos. Nach einem ersten Boom steckt der Anteil der E-Autos bei um die 7% fest. Marktführer Tesla hat im ersten Quartal weniger Autos verkauft und angeblich seine Pläne gekippt, ein preisgünstiges E-Auto zu bauen. Und das, wo die Konkurrenz aus China solche Fahrzeuge bereits im Angebot hat. Paul Triolo vom Center for Strategic and International Studies, CSIS, rechnet deshalb mit neuen Zöllen in den USA. Wir werden wahrscheinlich höhere Zölle vor allem für E-Autos sehen, denn, so die Wahrnehmung, jahrelange Subventionen haben chinesischen Unternehmen einen großen Vorteil verschafft, sagte Triolo bei CNBC. Das könnte die Stimmung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten wieder verschlechtern, genauso wie der Streit um die Plattform TikTok. Gerade hat das Abgeordnetenhaus ein Gesetz verabschiedet, das den chinesischen Besitzer von TikTok zwingen soll, die App zu verkaufen. Dahinter steckt ein tiefes Misstrauen gegenüber der chinesischen Regierung und die Sorge um die nationale Sicherheit. Aber Biden will die Kanäle offen halten und ausbauen. Dazu gehört das Telefonat mit Xi Jinping genauso wie Janet Yellens mehrtägiger Besuch in China. Niemand wolle China und die USA entkoppeln, sagte Yellen vor ihrer Abreise. Beide würden von Handel und Investitionen profitieren, zu fairen Bedingungen.
Das war ein Bericht von Katrin Brandt. Während die Konjunktur hierzulande lahmt, gibt es an der Börse immer neue Rekordstände. Der DAX erreichte zuletzt ein Rekordhoch nach dem anderen. Der Ölpreis ist auf einem 5-Monats-Hoch und auch der Goldpreis steigt und steigt. Woher kommt diese Euphorie? Gibt es wirklich gute Erklärungen dafür oder stecken dahinter doch viel mehr Hype und Übertreibung? Sebastian Schreiber ist dem nachgegangen.
Der Handel an der Börse hat ein bisschen was von einem Pferderennen. Die einen setzen auf Aktien, die anderen auf Gold und wieder andere auf Kryptowährungen. Dass all diese Rennpferde im Eiltempo nach vorne sprinten und kaum eines zurückbleibt, ist ungewöhnlich, trifft aber gegenwärtig zu. Da ist etwa der DAX. Der Deutsche Leitindex ist in diesem Jahr von Rekord zu Rekord geeilt und das, obwohl die deutsche Wirtschaft gegen die Rezession kämpft. Woran liegt das? Maximilian Uhlea, Analyst der Deutschen Bank.
Ein Grund ist, dass wir gerade bei DAX-Unternehmen ganz großen Anteil von Umsätzen im Ausland haben. Und DAX-Unternehmen generieren mehr Umsätze beispielsweise in den USA als in Deutschland. Und das hat den Unternehmen natürlich geholfen.
Ein Blick in die zweite Börsenreihe zeigt, so euphorisch läuft es nicht für alle am Frankfurter Parkett. Der MDAX und der SDAX, die Indizes der mittelgroßen und kleineren börsennotierten Unternehmen, sind von Rekorden weit entfernt. Jens Czarnowski vom Broker XTB.
Also wir müssen ein bisschen schauen, über welche Unternehmen wir sprechen. Große Global Player, denen geht es eigentlich sehr, sehr gut, weil die global unterwegs sind. Kleinere Unternehmen, die vielleicht hauptsächlich das Geschäft machen in Deutschland, da ist noch ein bisschen so die Leidensfähigkeit gegeben. Das ist richtig.
Von der Konjunktur hängen nicht nur die Konzerne ab, sondern auch der Ölpreis. In den vergangenen Wochen ging der steil bergauf. Zum ersten Mal seit etwa einem halben Jahr kostete ein Fass der Nordseesorte Brent wieder mehr als 90 Dollar. Tu Lan Nguyen, Rohstoffexpertin der Commerzbank, führt das zum einen auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurück, aber auch auf die weltweite Nachfrage.
Insbesondere in den USA, was das größte Verbrauchsland weltweit ist, da sieht es momentan konjunkturell sehr gut aus, trotz der deutlich gestiegenen Zinsen. Das war sicherlich eine Überraschung.
Ebenso überraschend kommt für viele Analysten der starke Goldpreis. Die Feinunze ist so teuer wie nie. Das Edelmetall gilt als Krisenwährung und als Sicherheit gegen Inflation. Die aber ist gerade auf dem Rückmarsch. Dennoch ist Gold gefragt. Wie kommt das? Dazu nochmal Tu Lan Nguyen.
Ich sehe hier Züge einer rationalen Blase, das heißt einer Preisbewegung, die eher durch die Erwartung, dass der Preis weiter steigt, geschürt wird und nicht unbedingt durch fundamentale Gründe.
Eine Preisbewegung nach oben gab es zuletzt auch beim Bitcoin, der weltgrößten Kryptowährung. Der sogenannte Bullrun brachte ein neues Allzeithoch. Ein Faktor dürfte sein, dass die US-Börsenaufsicht Anfang des Jahres grünes Licht gegeben hat für Bitcoin-ETFs, börsengehandelte Indexfonds. Und die ermöglichen einen leichten Zugang zur Kryptowelt, so Christian Kahler, Fondsexperte bei Kahler und Kurz Capital.
Wir sehen hier eben, dass Bitcoin sozusagen im Mainstream ankommt. Es wird jetzt bei Banken vertrieben, es wird bei Vermögensverwaltern vertrieben und ich denke, das wird ein Riesenboomgeschäft.
All das zeigt den einen Grund, warum mancher Aktienindex Öl, Gold oder auch die Kryptowährung Bitcoin zuletzt so gefragt waren, gibt es nicht. Zugleich gilt auch, mit jedem Rekordhoch kommt auch das Risiko eines Rücksetzers, denn irgendwann geht auch den schnellsten Rennpferden mal die Puste aus.
Sebastian Schreiber soweit. Es kommt nicht alle Tage vor, dass Unternehmen an den Finanzplatz Frankfurt zurückkehren. Oft gehen sie eben erstmal woanders hin für den Börsengang, wie Birkenstock zum Beispiel. Der Touristikkonzern TUI hingegen ist heute von London an die Börse nach Frankfurt zurückgekehrt. TUI hat schwere Zeiten hinter sich. Die Pandemie hätte das Unternehmen ohne Staatshilfen nicht überlebt. Jetzt ist TUI auch an der Börse wieder ein deutsches Unternehmen. Ist es ein Vertrauensbeweis für Deutschland? Und was macht das für Aktionäre und Aktionärinnen überhaupt für einen Unterschied? Bianca von der Au berichtet.
Das Comeback an die Börse Frankfurt als Haupthandelsplatz ist zunächst geglückt. Gleich zu Handelsbeginn hat die TUI-Aktie um mehr als 4% zugelegt. Zuvor hatten der Vorstand und einige Gäste mit Applaus und dem Läuten der traditionellen Börsenglocke die Rückkehr der TUI-Aktie von London nach Frankfurt gefeiert. Der Vorstandsvorsitzende von Europas größtem Touristikkonzern, Sebastian Ebel, erhofft sich von der Hauptnotierung der Aktie in Frankfurt mehr Wachstum.
Wir haben die große Chance, einen globalen Champion im Markt zu etablieren. Und jetzt geht es darum, auch mit der Unterstützung, die wir hier haben, als deutsches Unternehmen global zu wachsen.
Von der Konzentration auf den Börsenplatz Frankfurt erhofft sich der Konzern aber auch, Kosten zu sparen. Zudem bringe es regulatorische Vereinfachungen, wenn die TUI-Aktie nur noch an einem Börsenplatz gelistet ist. Die TUI ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne. Nach Angaben des Vorstandschefs hat die TUI zuletzt in Europa massiv Marktanteile gewonnen.
Was bei uns besonders dazu kommt, dass wir eigene Produkte produzieren, dass wir eigene Hotels haben, dass wir eigene Kreuzfahrtschiffe haben. Und das macht TUI einzigartig.
Das macht das Geschäftsmodell der TUI aber auch kostspielig. Schließlich müssen mehr als 400 Hotels und Resorts betrieben werden, sowie 16 eigene Kreuzfahrtschiffe und 5 Fluggesellschaften mit mehr als 130 Mittel- und Langstreckenflugzeugen. Analyst Oliver Wojan von MBW Research.
Der Wettbewerb in der Reisebranche ist hart und die Reiseveranstalter müssen mit geringen Margen leben. Das können sie aber auch ganz gut, weil wenig Kapital gebunden ist. Sie sind ja im Wesentlichen Vermittler. Und die Chancen für TUI liegen sicherlich in einer stärkeren Digitalisierung des Geschäftsmodells.
Genau das hat der Reisekonzern mit Hauptsitz in Hannover auch vor. Die TUI will verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen setzen. Denn hier droht ihr die größte Konkurrenz. Von den reinen Digitalreisevermittlern wie Booking.com oder Airbnb, die an der Börse deutlich höher bewertet werden als Europas größter Reisekonzern TUI. Analyst Wojan sieht eine Stärke der TUI, die der Konzern auch ausbauen will, die eigene Marke.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass TUI eigentlich die stärkste Marke bei den Reiseveranstaltern ist. Und TUI fängt aus meiner Sicht erst jetzt damit an, dieses Markenpotenzial voll auszuschöpfen.
Die Konzentration auf den Börsenplatz Frankfurt kann dabei helfen. Beobachter rechnen damit, dass die TUI bereits im Sommer in den MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen aufsteigen wird, was zu noch mehr Sichtbarkeit bei Investoren führen dürfte.
Bianca von der Au war das. TUI kehrt also an die Börse zurück und was wäre logischer, als genau dieses Thema mitzunehmen zu unserer Berichterstatterin heute an die Börse, zu Claudia Werle. Hallo Frau Werle.
Ja, hallo.
Frau Werle, tut es der Aktie gut, dass TUI wieder nach Frankfurt zurückkehrt?
Ja, die Aktie auch am Nachmittag rund 4% im Plus. Ich denke, diese Verabschiedung von London macht deutlich, dass viele Unternehmen mittlerweile sehr, sehr genau hinschauen, wo sie gelistet sein wollen. Da spielt das wirtschaftliche Umfeld eine Rolle auch, welche Stärken eine Stadt oder eine ganze Region haben. Das ist viel wichtiger, als dass ein deutsches Unternehmen an einer Börse in Deutschland gelistet ist oder ein spanisches Unternehmen an der Börse in Madrid. Also möglicherweise könnte es da in den nächsten Jahren auch noch einige Verschiebungen geben.
Die deutsche Industrie als Ganzes, die hat deutlich mehr produziert zuletzt. Die Meldung kam heute. Trotzdem ist ja da anscheinend nicht alles so rosig.
Aber fangen wir doch mal mit den guten Nachrichten an. Die deutschen Unternehmen haben im Februar deutlich mehr produziert als im Vorfeld erwartet. Das betrifft die Bereiche Industrie, Bau, auch Energieversorger. Das sind ja allesamt große, wichtige Wirtschaftszweige. Dennoch, es gibt nach wie vor große Herausforderungen. Da geht es vor allem um strukturelle Probleme. Ich nenne nur mal ein Beispiel, den Bürokratieabbau. Und was man halt auch nicht vergessen darf, produzieren ist das eine. Ob die Waren dann aber auch exportiert werden können, das ist das andere. Aus vielen europäischen Ländern, auch aus China, ist die Nachfrage zuletzt deutlich zurückgegangen. Die Ausfuhren sind um 2% zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat. Ökonomen hatten im Vorfeld nur mit einem leichten Rückgang gerechnet.
Diese steigende Industrieproduktion, hat die den DAX entscheidend beeinflusst heute in die Richtung, von der wir vorhin geredet haben, dass wir ständig neue Rekorde vermelden?
Einen neuen Rekord gibt es heute nicht, aber immerhin der DAX steigt, steht um 0,8% im Plus bei jetzt 18.316 Punkten. Und damit kann der DAX zumindest einen Teil seiner Verluste vom Ende der vergangenen Woche wieder wettmachen. Die Daten zur Industrieproduktion geben Grund zu leichtem Optimismus, dass zumindest der konjunkturelle Abschwung ein Ende hat, meint ein Volkswirt. Und ein anderer sagt, die Rezession in Deutschland dürfte im Sommerhalbjahr enden. Von einer Trendwende möchten viele dennoch nicht sprechen. Aber immerhin, es könnte der Beginn einer solchen Trendwende sein.
Jetzt haben wir noch so eine Nachricht, die erstmal nicht gut klingt. SAP streicht Stellen und das ist für die Betroffenen sicher auch ein Problem. Ist es so schlimm, wie das erstmal klingt?
Bislang war ja von rund 8.000 Stellen die Rede, die von Umstrukturierung betroffen seien. Jetzt werden ganz konkrete Zahlen für Deutschland genannt. Da geht es um 2.600 Arbeitsplätze. Hintergrund der Geschichte ist, dass sich SAP neu ausrichten will, will mehr auf strategische Wachstumsfelder setzen und dafür werden einfach Mitarbeiter mit Qualifikationen gebraucht, die bislang vielleicht noch nicht in dem Maße vorhanden sind, wie gewünscht. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Betroffenen von jetzt auf gleich ihren Hut nehmen und gehen müssen. Es soll interne Stellenalternativen angeboten werden. Auch freiwilligen Programme wird es geben. Ja, 2600 Stellen, das ist sehr viel. SAP ist aber auch ein großer Konzern. Und was man halt auch nicht vergessen darf, wenn sich ein Unternehmen neu ausrichtet, dann braucht man einfach Mitarbeiter mit den dafür notwendigen Qualifikationen. Aber SAP wird auch wieder neue Mitarbeiter einstellen.
Und Zalando vielleicht auch, denn der Modehändler Zalando, dem geht es anscheinend wieder etwas besser.
Zumindest rechnet man in den kommenden Monaten mit steigenden Umsätzen. Zalando gehört ja zu den Konzernen, die in der Corona-Pandemie satt verdient haben. Doch dann kam die hohe Inflation, die Kaufzurückhaltung vieler Kunden, die Lager waren voll. Also mussten deutliche Rabatte gewährt werden.
Dann zum Abschluss noch der Euro.
Der wird mit einem $1,0854 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,4 auf 2,49% gestiegen. Gold ist teuer, wir haben es eben gehört. Die Feinunze kostet am Nachmittag $2,331,11.
Danke an Claudia Werle. Anja Reinhardt können Sie jetzt gleich hören. Sie wartet nach den Nachrichten auf Sie mit Kultur heute. Das wichtigste Thema: Arise Alive, eine Ausstellung im Haus der Kunst. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.